Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es geht weiter in der Vorschau-Serie auf die Saison 2026-2027 und heute geht es um den Utah Mammoth. Utah hat in der letzten Saison eine Bilanz gehabt von 43 Siegen, 33 Niederlagen, 6-mal einen Extrapunkt geholt. 92 Punkte waren das dann insgesamt in der letzten abgelaufenen Spielzeit und das reichte für Platz Nummer 4 in der Central und den ersten Wildcard-Platz in der Western Conference. Erste Playoff-Qualifikation in der Geschichte der Franchise. Und in der ersten Runde haben sie nicht so schlecht gespielt, am Ende dann in 6 Partien gegen die Vegas Golden Knights verloren. Und damit war dann die erste Saison mit Playoff-Teilnahme zumindest nicht komplett so, dass man gesweept wurde, sondern auch da, denke ich, ein Erfolgserlebnis in den Playoffs. Statistisch gesehen war Utah eben wirklich ein Team, was im oberen Bereich der Tabelle angesiedelt war, bei den Toren auf Platz 10, bei den Gegentoren ebenfalls auf Platz 10, bei den Advanced Metrics, da waren sie sogar besser, Corsi-Wert war Nummer 4, hochkarätige Torchancen zum Beispiel Nummer 7, Schussquote Nummer 7, das war alles in Ordnung. Es gab aber auch so ein paar Statistiken, die ein bisschen Luft nach oben lassen, noch für die nächste Spielzeit, allen voran die beiden Special Teams im Powerplay Platz 18, im Penalty Killing Platz Nummer 19 und auch bei der Fangquote mit Platz 21, da war noch Potenzial da für den Utah Mammoth. Bei den Spielern, da war es so, dass sie vorne einige sehr, sehr gute Akteure hatten. Zum einen Clayton Keller, der 88 Punkte gesammelt hat, damit der Topscorer war, alle 82 Partien absolviert. Nick Schmaltz 74 Punkte und 33 Tore und Dylan Gunther war der beste Torjäger, 40 Treffer und 73 Punkte waren es für ihn. Dazu kamen noch 3 Akteure mit 20 oder mehr Treffern, das waren J.J. Peterka, Lawson Kraus und Logan Cooley. Und noch ein paar Akteure, die auch zweistellig getroffen haben. Insgesamt, wenn ich das jetzt einmal hier grob überschlage, waren es 10 Akteure mit 10 oder mehr Treffern. Das ist durchaus in Ordnung. Und auch da wieder eine ganz gute Kombination aus Top-Stürmer, Top-Reihe, Dylan Gunther mit 40 Treffern zu nennen, aber eben auch ein bisschen Death-Scoring, das da unterstützt. Vielleicht so ein bisschen Luft nach oben, was die Tore durch Verteidiger betrifft. Mikhail Sergachev, der hat 10 Treffer erzielt. Das war die Bestleistung für die Verteidiger. Könnte sein, dass vielleicht Mackenzie Weegar da in der nächsten Spielzeit, wenn er dann komplett in Utah ist, so ein bisschen noch mit hineinrückt. Was ist passiert in der Offseason beim Utah Mammoth? Natürlich aus deutscher Sicht sehr, sehr interessant. J.J. Peterka, nachdem er im letzten Sommer aus Buffalo nach Salt Lake City kam und dort einen großen, langen Vertrag unterschrieben hat, ist schon wieder weg. Er wurde getauscht zu den Boston Bruins. Sean Dursey ist bei den New York Rangers. Alex Kerfoot ist mittlerweile in Nashville und Vitek Vanacek, der ist bei den New York Islanders. Gekommen sind zum Beispiel für Sean Dursey Vincent Trocheck. Das ist eine große Personalie. Anders Lee kam von den New York Islanders. Andrew Peak aus Boston, Peterka damit zu nennen, und Sebastian Kossa von den Detroit Red Wings. Wenn ihr aufgepasst habt, dann habt ihr gemerkt, dass sie sich zwei wirkliche Veteranen geholt haben. Zum einen Vincent Trocheck, der sicherlich auf der Center-Position natürlich zwei Wegequalitäten bringen soll, vielleicht auch in Richtung Special Teams dort eben einfach für eine Verbesserung sorgen soll. Und auf der anderen Seite Anders Lee, der ehemalige Mannschaftskapitän der New York Islanders, auch jemand, der schon lange in der Liga ist. Trocheck, der hat sogar seine No-Trade-Protection aufgehoben, um nach Utah zu kommen. Und das ist ja schon mal immer ein Zeichen, denn wenn ihr es mitbekommen habt, gab ja zum Beispiel die Personalien Artemi Panarin und Jason Robertson, die nicht nach Seattle getauscht werden wollten. Und Vincent Trocheck, der hatte kein Problem, nach Utah getauscht zu werden. Ich finde, er passt auch wirklich gut rein. Wir schauen uns ja nachher dann auch noch das Lineup an. Und da ist Trocheck sicherlich sehr gut platziert. Bei Anders Lee ist es auch so. Er hat sich entschieden, für 3 Jahre zu unterschreiben in Utah. Und er hat bisher alle 14 Karrierejahre in New York verbracht, 8 Saisons davon als Mannschaftskapitän. Also auch da reden wir über absolute Führungsqualitäten. Das ist schon jemand, der sehr, sehr gut eben dann auch auf dem Eis agiert. 19 Tore, 42 Punkte im letzten Jahr, vielleicht ein bisschen enttäuschend. Aber er muss in Utah jetzt auch nicht megamäßig viel abliefern, wenn er dann fürs Depth-Scoring sorgt und eben seine physisch auch mit reinbringt, vielleicht auch im Powerplay. Vorm Tor, Net Front Presence, das kann eben etwas sein, was ihnen auch weiterhilft. Natürlich 3 Jahre Vertrag für einen 36-Jährigen, das ist ein gewisses Risiko. Aber Utah ist jetzt einfach an einem Punkt, wo sie nicht mehr nur so diese Entwicklung gehen wollen, sondern da soll jetzt auch wirklich was auf dem Eis passieren. Es passiert ja schon immer noch sehr, sehr viel um den Verein drumherum. Ich glaube, sie bauen die Arena auch immer noch fleißig um in Utah. Also von daher passen dann auch diese Verpflichtungen, auch Signalwirkungen, dass es jetzt in eine andere Richtung gehen soll. Sie haben ja schon sehr, sehr guten Kern, Logan Cooley, Clayton Keller, Dylan Gunther. Das sind schon sehr, sehr gute Spieler und dann eben die beiden, die mit hinzugefügt wurden, das passt auch. Auf der Torhüter-Position eine interessante Personalie, Sebastian Kossa, den haben sie aus Detroit per Trade geholt, meine ich. 2 Jahre, 4 Millionen sind für ihn jetzt erstmal sein neuer Vertrag. Sie haben einen Erstrunden-Pick, den sie für JJ Peterka bekommen haben, nach Detroit geschickt, aber ich glaube, dass das also auf jeden Fall ein Trade ist mit viel, viel Potenzial. Der könnte sich zu einem Starting-Goalie entwickeln und sie haben ja mit Waymaker schon jemanden, der auch sehr, sehr viel gespielt hat im letzten Jahr, also 64 Spiele. Die Statistiken waren solide, würde ich sagen, in der regulären Saison. Ich habe ja vorhin die Fangquote genannt insgesamt, Platz 21. In den Playoffs war es dann ja auch nicht so, dass er ihnen einfach ein Spiel gewonnen hat. Vielleicht ist auch da so ein bisschen die Hoffnung über eine Verteilung der Arbeitslast und der Spiele dann, da auch einfach den Torhüter frischer zu haben für die Playoffs, um dann dort ein Stück erfolgreicher zu sein. Andrew Peak, der gibt ihnen in der Defensive ein bisschen Tiefe, hat auch einen Einjahresvertrag noch. Ja, ist jemand, der einfach ein Dev-Player ist, der Schüsse blocken soll und so weiter. Ist natürlich so, Sean Dursey hat etwas mehr Offensivqualitäten gehabt. Der ist jetzt weg, der ist in New York. Aber für Vincent Trocheck musste man natürlich auch ein bisschen was abgeben. Sie haben Barrett Hayton behalten. Das war ja auch eine große Geschichte. Wäre vielleicht sogar noch größer gewesen im Sommer, wenn es da nicht noch ein anderes Offersheet gegeben hat. New Jersey hatte ihm einen Vertrag vorgelegt, den hat er unterschrieben, aber er ist dann in Utah geblieben, weil der Mammoth gleichgezogen hat. Und auch das ist etwas, dass er jetzt ein bisschen mehr Center-Tiefe noch ihnen ermöglicht. Sehen wir ja gleich im Lineup. Ja, es könnte sein, dass sie Scoring verloren haben, das ist richtig, mit JJ Peterka, da fehlt vielleicht etwas, aber Peterka hat jetzt auch nicht die beste Saison gehabt, hat eben auch im Interview dann gesagt, das hört er ja dann bei der Ausgabe zu den Boston Bruins. Ich meine, Peterka hat das so sinngemäß gesagt, dass er sich einfach wieder wohlfühlen muss und dann bringt er auch seine besten Leistungen. Hat sich in Utah nicht so wohl gefühlt, hat nicht gepasst, vielleicht für beide Seiten eine gute Entscheidung. Was gibt's sonst noch zu sagen? Adam Foote, der ehemalige Chefcoach, war ja nur ein Jahr aktiv Der Vancouver Canucks ist im Coaching-Staff und es gab eine Vertragsverlängerung für André Tourigny. Also das ist auch eine Wertschätzung für ihn. Und dadurch, dass eben da die Vertragsverlängerung kommt, zeigt das auch klar, Adam Foote ist da, aber wir würden gerne mit unserem Cheftrainer weitermachen. Dann gehen wir mal ins Line-Up, ins Depth-Chart. Ja, erste Reihe, Nick Schmaltz, Clayton Keller, Lawson Kraus, muss man nicht wirklich so viel zu sagen. Eine sehr, sehr gute Reihe, ich habe es erwähnt, viele Punkte, viele Tore auch. Das ist schon noch nicht ganz die oberste Kategorie in der NHL, aber schon sehr nah dran. In der zweiten Reihe wurde hier jetzt Anders Lee einsortiert, Logan Cooley dazu, Dylan Gunther. Auch da hat ja vorher quasi JJ Peterka gespielt. Lee ist natürlich eine ganz andere Personalie und finde ich auch sehr, sehr interessant, einfach was dort eben dann auch die Möglichkeiten betrifft. Und gibt einfach dieser zweiten Linie dann nochmal so ein paar andere Qualitäten. Dritte Reihe, Vincent Trocheck auf der Center-Position, Michael Carcone auf der einen Flügel und Barrett Hayton auf der anderen Flügelseite. Mit Trocheck einfach schon mal eine wirklich gute dritte Reihe, muss ich natürlich finden. Und auch da ist so ein bisschen dann vielleicht irgendwann das Altern ein Thema, aber im Moment gefällt mir die dritte Reihe. Und ich glaube, dass sie damit auch sich einfach insgesamt ein Stück weit verbessert haben. Vierte Linie, Kevin Steenlund, Brandon Tanev und Jack McBain. Vierte Reihe kann ich nicht so megamäßig viel zu sagen, ob das dann eben an der Stelle auch den Ausschlag geben wird in dem einen oder anderen Spiel. Insgesamt gefallen mir die Forwards gut von Utah. Ich weiß halt nicht, ob sie durch Lee und Trocheck so ein Stück an Geschwindigkeit einbüßen, was JJ Peterka ihnen noch gebracht hat. Aber wenn das da einfach von der Chemie nicht so gut war, dann ist es vielleicht besser, da auch möglichst schnell zu handeln. Und ich habe es schon erwähnt, es ist eben nicht mehr so, dass man sagen kann, ja, sie können noch warten, sie können noch warten. Nein, Utah möchte jetzt erfolgreich sein. Die Verteidigungspaare Sergachev und Uyghur, tolles erstes Verteidigerpaar, auch da nicht ganz oben in der NHL, aber schon wirklich gut. Zweite mit Nate Schmidt und John Marino auch gut. Marino muss ich auch noch erwähnen, der hat auch einen neuen Vertrag unterschrieben und ist jetzt will ich mal einmal auf das Capsheet schauen. Genau, der gilt allerdings erst ab nächstem Jahr, der Vertrag von John Marino. Aber trotzdem, auch da merkt man, der gehört zum Kern des Teams. Zum Thema Cap Space auch noch sei zu erwähnen. 400 Millionen hat Utah noch. Ganz interessant, ich glaube, alle Teams, die ich jetzt vorgestellt habe, haben ähnlich viel an Salary Cap Space. Das ist ja auch etwas, was in den letzten Jahren nicht unbedingt der Fall war. Mittlerweile haben aber alle so ein bisschen was noch über. Und nehmen das auch in den meisten Fällen, glaube ich, dann mit in den Saisonverlauf, in den Saisonstart. Dritte Verteidigerpaar, Dmitri Simashev und Andrew Peak. Da sei noch zu nennen, dass Simashev zu den Prospects gehört, die interessant werden könnten bei Utah. Daniel Booth, Caleb Desnoyer und zum Beispiel Taish Iginla, der Sohn von Jerome Iginla, Maverick Lamoureux und Gabe Smith. Das sind so diejenigen, die man da aufführen müsste. Taish Iginla vielleicht auch einer der Spieler, der zum Teil das auffangen kann, was JJ Peterka an Toren beigetragen hat, wird sicherlich auch eine Chance bekommen, aber ja, auch da muss man erstmal schauen, wie der Saisonverlauf ist, auch was Verletzungen betrifft und ähnliches. Das also zum Lineup und Prospects und ähnlichem und dann kommt natürlich wieder das Stichwort, was ist die wichtigste Storyline für den Utah Mammoth? Und da kann man aus meiner Sicht die Frage stellen, ist Utah ein Titelkandidat? Denn im letzten Jahr Playoffs erreicht und jetzt eben so ein paar Stellschrauben gedreht, Veteranen geholt, geschaut, dass man sich da auch verbessert, dafür ein bisschen was an jungem Talent auch nicht mehr im Verein, aber es ist für mich eben so die Frage, Titelkandidat und vor allem können sie in diese drei dort oben mit irgendwie reinbrechen in der Central. Ich sehe als erstes, zumindest aktuell, noch Minnesota als ein Team, wo ich sagen kann, okay, die schwächeln so ein Stück weit. Bei Dallas bin ich mir mit der Jason Robertson-Situation nicht so ganz sicher. Bei Colorado kannst du vielleicht sagen, naja, die werden so ein bisschen versuchen, etwas mehr Kräfte zu haben für die Playoffs. Aber ich tue mir echt schwer, im Moment Utah vor einem dieser Teams zu sehen. Am ehesten dann noch Minnesota. Die Frage ist dann aber eben auch, naja, was bringt dir das, wenn du in der ersten Runde gegen Dallas oder gegen Colorado spielst? Das ist so ein Stück weit für mich der Punkt. Ist es dann auch wert, diese ganzen Trades zu machen? Auch das ist ja etwas, wo man vielleicht sagen muss, naja, solltest du nicht auf der anderen Seite ein bisschen warten? Ich persönlich finde es gut, was Utah im Moment macht, denn worauf willst du warten? Natürlich kann man jetzt argumentieren, naja, solange da oben die drei sind, wird es sehr, sehr schwer. Aber man muss irgendwo auch an sich selber glauben, an die eigenen Stärken glauben. Und wer weiß, was passiert. Wer weiß auch, was in der Playoff-Serie passiert, wenn man dann gegen eines dieser Teams spielen sollte. Also klar, die Wahrscheinlichkeit ist im Moment nicht so hoch, dass sie da große Chancen haben werden, sich vorne zu qualifizieren. Aber trotzdem, ich möchte das erstmal honorieren, dass sie diese Trades gemacht haben. Was ist der Erfolgsmaßstab für Utah? Ganz klar wäre es eine Enttäuschung, fangen wir diesmal mal unten an, wenn sie die Playoffs verpassen sollten. Eine mittelmäßige Saison ist für mich eine, wie im letzten Jahr, dass sie bis zum Ende im Prinzip um einen Wildcard-Platz kämpfen. Den haben sie jetzt auch erreicht gehabt, aber das wäre für mich schon Mittelmaß in Richtung enttäuschend. Erfolgreich wäre die Saison aus meiner Sicht, wenn sie wirklich sich souverän für die Playoffs qualifizieren. Das kann ja auch souverän auf einem Wildcard-Platz sein. Also wenn vorne alle 100 plus Punkte haben und du hast dann 98 und bist ein Stück weit weg von den anderen, die eben da entsprechend sich auch um die Wildcard-Plätze bewerben, auch in der anderen Division, dann wäre das für mich auch noch akzeptabel. Man muss nicht Dritter werden zwangsläufig, aber ich sag mal so an die 100 Punkte, das wäre schon für mich eine Saison, die man unterschreiben kann. Natürlich ist Luft nach oben, auch da nochmal, ne, wenn es irgendwo bei einem anderen Team nicht so läuft, Verletzungen da sind, dann glaube ich, dass Utah das nutzen könnte. Aber wie gesagt, es wird sehr, sehr schwer, da irgendwo mit reinzustoßen. Und auch als Wildcard-Team, würde ich sagen, wird es dann keine einfache Aufgabe. Auf der Gegenseite wartet dann wahrscheinlich entweder Edmonton oder Vegas als einer der Favoriten auf die Division, auf die Pacific Division. Das wird ein hartes Stück Arbeit für Utah und sie sind auf einem guten Weg, wenn man einfach nur das Team selber betrachtet. Auch das Drumherum habe ich schon erwähnt, auch die Fans dort. Sie bekommen das Outdoor-Game da entsprechend am 31.12. Ich meine, das hatte ich auch gesagt in der Folge über den Spielplan, dass das um 0 Uhr anfängt, mitteleuropäischer Zeit, also quasi zum Jahresbeginn in Europa gibt es Utah gegen die Colorado Avalanche. Vielleicht können sie da auch Punkte holen, um dann eben doch auch die Avs hinter sich zu lassen. Wer weiß, was passiert in so einer Saison. Und da ist vieles möglich in Utah. Ein Vorteil, den sie vielleicht auch noch haben gegenüber anderen Mannschaften: sie haben ihre Erstrundenpicks und sie haben sogar zwei Erstrundenpicks im Jahr 2028, einen davon von den Florida Panthers. Und das kann ja auch etwas sein, wenn man jetzt diese 4,5 Millionen an Salary Cap Space hat. Vielleicht packen sie das ja doch nochmal für einen richtigen Knipser für die zweite Reihe, für die Top 6 vielleicht noch in den Trade. Das würde sie natürlich nochmal so ein Stück weit nach vorne katapultieren. Das ist also meine Vorschau auf den Utah Mammoth. Und in der nächsten Ausgabe, da sind wir schon beim Stanley Cup Champion angelangt. Die Carolina Hurricanes sind dann das Team, auf das ich schaue. Weiterhin dürft ihr mir gerne bei Social Media oder auch per E-Mail eure Antworten auf die Frage schicken, warum mache ich die Saisonvorschau in der Reihenfolge, wie sie aktuell ist. Auch da nochmal kurz zusammengefasst: Winnipeg zuerst, Buffalo, jetzt Utah. Und bei der nächsten Vorschau geht es um die Carolina Hurricanes. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Es gibt viele Wege, den Sportpassion Podcast zu unterstützen. Ein neuer Weg ist das Crowdfunding unter startnext.com/sportpassion-global-series. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, was die Reisekosten für die Global Series in Finnland und in Düsseldorf betrifft, dann könnt ihr das unter der Adresse machen. Schaut auch gerne in die Shownotes. Ich sage jetzt schon vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.